Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Daniel und mein Gast ist der Markus. Hi Markus.
Hallo Daniel.
Ganz kurze Erklärung, wie dieser Cast eigentlich zustande kam, bevor wir dann erklären, wer du eigentlich bist und was das Thema ist. Der Christoph, der in der Ghost Recon Wildlands Folge dabei war, falls sich da noch jemand erinnern kann, der ist auch bei uns im Discord als Trullus bekannt, der ist auch sehr aktiv und auf Twitter heißt er auch so. Der war beim Insert Moin Community Skifahren dabei und dann hat er mal fast eher so beiläufig erzählt, ach ja, mein Bruder, der macht ja auch was mit Games, der arbeitet nämlich bei IO Interactive. Und das hat er so, als ob das so das Natürlichste der Welt wäre und dann haben wir auch gleich da alle so, echt was, das ist ja total geil und so, voll interessant und ich habe natürlich sofort Lunte gerochen und habe mir gedacht, Mensch, das wäre doch ein interessanter Interviewgast, weil so alltäglich ist das ja auch nicht, dass jemand in so einem alteingesessenen, renommierten AAA-Studio arbeitet. Und dann hat der den Kontakt hergestellt und jetzt habe ich nach dieser langen Einführung endlich jetzt auch die Brücke zu dir geschlagen. Du bist nämlich genau dieser Bruder, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe. Du bist Senior Producer bei IO Interactive, richtig?
Ganz genau. Und hiermit auch liebe Grüße an meinen Bruder, der mich hier sozusagen zwangsverpflichtet hat. Ich habe mich jetzt natürlich schon sehr gefreut auf diesen Podcast mit dir, Daniel. Aber liebe Grüße an meinen Bruder.
Genau, richten wir an der Stelle natürlich aus, schließe ich mich an. Auch danke nochmal an ihn, dass er das weitergeleitet hat. Genau, also vielleicht kurz IO Interactive. Ich gehe nicht davon aus, dass es der Fall sein wird, aber falls jemand das überhaupt nicht zuordnen kann, ihr seid vor allem für die Hitman-Serie bekannt, würde ich sagen, aber auch Kane & Lynch zum Beispiel wurde bei euch entwickelt. Und steigen wir doch mal ganz mit den Basics ein. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz erklären, was macht eigentlich ein Senior Producer? Was genau ist dein Job bei IO?
Das ist eine eigentlich recht schwierige Frage, die sich recht leicht anhört prinzipiell. Ich glaube, da muss man damit anfangen, dass prinzipiell der Titel Producer oder der Job Producer in der Spieleindustrie recht unterschiedlich definiert ist von den einzelnen Studios. Ich würde sagen, das Paradebeispiel ist bei Electronic Arts, wäre ein Producer eher ein Game Designer in die Richtung von den Verantwortungsbereichen her. Bei uns, bei IO, ein Senior Producer, also jetzt in meinem Fall, ich bin, würde sagen, auf drei unterschiedlichen Ebenen aktiv, auf drei unterschiedlichen Levels. Das wäre einerseits mal der strategische Bereich, wo es um Budgets geht, wo es um Zeitplanungen geht, wo es um Kommunikation mit unseren Publishern geht, wo es um Kommunikation mit anderen externen Einheiten geht, wie Marketing oder mit Outsourcing. Das wäre so ein bisschen der strategische Bereich in einem Projekt. Die zweite Ebene wäre so auf einem operativen Level eher, wo man dann wirklich in der Projektarbeit selber sind, wo es ganz, ganz viel um Koordination geht, wo es darum geht, den einzelnen Teams, den einzelnen Subteams in unserem Team, mit denen die Ziele auszuarbeiten, mit denen den Estimates, also den Zeiteinschätzungen zu arbeiten, mit denen und dem Game Director oder anderen Qualitätsstakeholdern die Erwartungshaltungen abzuklären. Und wie gesagt, da geht es sehr viel um Koordination, da geht es sehr viel darum, Leute zum richtigen Zeitpunkt miteinander reden zu lassen. Da geht es darum, den ganzen Experten, die wir im Studio haben, einfach sicherzustellen, dass jeder immer genau alles hat, was er braucht im richtigen Moment. Da geht es hauptsächlich um Informationen oder Dependencies mit anderen Leuten. Das wäre so ein bisschen diese zweite Ebene meiner Verantwortung. Und die dritte Ebene, die könnte man so ein bisschen bezeichnen als diese Persönlichkeitsebene, wo man als Producer auch natürlich dafür verantwortlich ist, so auf gut Deutsch, aus jedem Mitarbeiter, aus jedem unserer Experten das Beste rauszuholen Und da ist natürlich jeder Mitarbeiter anders. Und da muss man das Ganze auch auf einer persönlichen Ebene angehen, wenn es dann um Career Development geht, wenn es um Feedback geht, wenn es darum geht, wie sich jeder einzelne Mitarbeiter innerhalb von IO Interactive weiterentwickeln kann. Also das wäre so grob umrissen, diese drei Hauptebenen in meinem Verantwortungsbereich.
Also so ein bisschen das, was man so Neuenglisch oder Neudeutsch so Overhead nennt, also sprich eine Leitungsebene, die eben oben drin ist und bei dir so im Klassischen, was eigentlich Producer, Produzent auch aussagt, du bist für die Produktion zuständig und musst halt schauen, dass alle an der richtigen Stelle das Richtige haben, damit sie produzieren können so ungefähr und bist gar nicht selber jetzt in der klassischen Entwicklung involviert, dass du dich jetzt noch wirklich dahinsetzt und das mitdesignst oder so, ne?
Nein, mit dem großen Unterschied, der Unterschied zwischen Producer und Projektmanagement zum Beispiel, da wäre ein klassischer Unterschied dafür, dass man als Producer auch Qualitätsverantwortung hat für das Produkt, während zum Beispiel ein klassischer Projektmanager nur für die Ausführung zuständig ist.
Aha, okay. Jetzt haben wir noch gar nicht dazu gesagt, dass IO Interactive ja nicht aus Österreich kommt, so wie du ursprünglich, sondern in Dänemark angesiedelt ist, in Kopenhagen. Das heißt, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt der nächste Weg. Seit wann bist du denn jetzt bei IO tätig und wie bist du da gelandet?
Ich bin seit mittlerweile fast 11 Jahren bei IO, also durchaus schon eine geraume Zeit. Und ich bin, wie so oft es halt passiert im Leben, ich bin da eher zufällig gelandet nach meiner Zeit bei Ubisoft, wo ich an Splinter Cell gearbeitet habe, bin ich dann eigentlich eher zufällig bei IO als Level Designer damals gelandet, weil sich da eine Möglichkeit aufgetan hat. Ja, und wie gesagt, damals noch Level Designer im ersten Teil von Kane & Lynch. Das war mein Start bei IO.
Bevor wir da jetzt reingehen, müssen wir dann ja da nochmal einen Schritt zurückgehen, weil Ubisoft Splinter Cell habe ich jetzt in Montreal verortet, also da dann da vorher gewesen.
Nein, das war in Mailand damals. Ja, wie es bei Ubisoft ja bekannt ist, mit Cross-Studio Entwicklungsmodell war das damals auch der Fall. Und als Teil von Ubisoft Milan waren wir an Splinter Cell Double Agent dabei.
Okay, also aber du schüttelst das alles so locker aus dem Ärmel, eine berufliche Karriere, die dich über den halben Kontinent, über den europäischen geführt hat. Dann war das denn so von Anfang an dein Ziel? Also was hast du denn gemacht, dass du so in die Games-Branche reingekommen bist? Also war dann dieses Ubisoft in Mailand die erste Station oder schüttelst du jetzt noch irgendeine geile Entwickler-Location aus dem Ärmel?
Nein, das war auch nicht die erste Station.
Also, natürlich, ja.
Wenn man von Anfang an anfängt, dann müssen wir eigentlich dabei anfangen, dass sie Programme auf dem Schneider CPC aus irgendwelchen Magazinen abgetippt habe. Damals, das war so ein bisschen der Anfang. Im Zuge meines Studiums aber hat sich dann eigentlich recht schnell herausgestellt, dass ich die Spielebranche als mein berufliches Ziel, als meinen beruflichen Werdegang wählen werde. Ich habe in Österreich noch, in Vorarlberg, also inmitten von nirgendwo, wie man so schön sagt, Mediendesign studiert, recht breite Ausbildung. Und wie gesagt, die haben mir dann recht schnell in die Spielerichtung spezialisiert. War dann noch 2 Jahre in den Staaten, was im Nachhinein betrachtet von den Produkten, an denen ich damals gearbeitet habe, eigentlich nicht der Rede wert ist, weil die nie, also nur eines davon released worden ist und das war nicht unbedingt der große Kracher. Und danach war Ubisoft Mailand am Programm. Dazu sei dazu gesagt, auch, dass natürlich eine gewisse Reiselust, eine gewisse Wanderlust bei mir schon auch immer eine Rolle gespielt hat.
Also war das aber tatsächlich, weil du da auch persönlich Lust drauf hattest oder weil dir von vornherein klar war, in Österreich, da geht nicht viel spielemäßig. Da gibt's dann zwar schon so ein paar Studio, also Spreuing fällt mir ein, Ubisoft, nicht Ubisoft, Entschuldigung, Rockstar Vienna gab's mal, kann mich erinnern, aber die sind dann auch irgendwie die Binsen gegangen. Also war das dann auch so ein bisschen dir klar, wenn ich was mit Games machen will, dann muss ich raus aus dem schönen Österreich?
Ja, von Anfang an war ich natürlich sehr daran interessiert, überhaupt, wie soll ich sagen, in die weite Welt zu kommen. Also von Anfang an war das nicht wirklich ein Thema. Es war im Laufe der Zeit, war es für mich immer wieder ein Thema nach Österreich zurück. Das war auch ein paar Mal für kurze Gastspiele, sage ich mal, der Fall, wo ich auch probiert habe, meine Karriere in Österreich fortzuführen, weil ja das schöne Österreich natürlich manchmal abgeht. Aber wie soll ich sagen, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen plump, wenn ich das einfach so sage, aber ich glaube, mir war da einfach Österreich immer ein bisschen zu klein.
Ja. Und jetzt kommen wir mal wieder langsam zurück zu dieser ganzen Sache BioInteractive. Also war das dann schon auch immer so dein Ziel, in so einem AAA-Studio zu arbeiten? Also von Anfang an so der Traum, ich will an den richtig dicken, großen Produktionen mitarbeiten?
Ja, das, du sprichst es genau richtig an. Das war eigentlich der zweite große Aspekt natürlich bei mir. Für mich war AAA immer das Ziel. Das hat sich auch seit jeher nicht geändert. Es ist immer noch das Nonplusultra für mich, an AAA-Produktionen zu arbeiten. Und vor allem auch eben an Spielen dieser Größenordnung. Und da hat's in Österreich natürlich, wie du auch davor selber schon angesprochen hast, nur wirklich einmal mit Rockstar Vienna ein Setup gegeben, wo das möglich gewesen wäre. Und das hat einfach damals timingmäßig nicht so wirklich funktioniert bei mir. Aber ja, wie du richtig gesagt hast, AAA war für mich immer ein Entscheidungskriterium, wo ich arbeite.
Ist denn AAA nicht auch manchmal gerade für so einen Produzenten auch sehr frustrierend, weil man arbeitet lange Jahre an dem gleichen Projekt, darf oft in frühen Phasen noch gar nichts drüber sagen, darf nicht erzählen, an was man da was gerade tätig ist. Und selbst wenn man dann schon weiß, dass das veröffentlicht, also nicht veröffentlicht, das Spiel veröffentlicht, aber die Öffentlichkeit weiß, woran man arbeitet, das Spiel ist angekündigt und trotzdem dauert es teilweise noch irgendwie eineinhalb, zwei Jahre, bis man es dann wirklich in den Laden stellt. Also das hat ja durchaus auch irgendwie so eine Frustrationsfaktor, der da dem Ganzen inne liegt, dass man halt immer in dieser AAA-Industrie, wo man halt mit 4-5 Jahren rechnen kann, bevor so ein Produkt dann irgendwie von der ersten Codezeile oder eigentlich ja sogar noch früher von der ersten Konzeptphase bis dann zum fertigen Spiel.
Ich glaube, das ist eine sehr persönliche Sache, die jeder für sich selber entscheiden muss. Prinzipiell haben viele Leute, glaube ich, schon eher den Ansatz, dass ihnen der Entwicklungszyklus eines AAA-Produkts einfach zu lange ist. Für ja genau die Gründe, die du erwähnt hast. Ich persönlich muss für mich sagen, es ist für mich persönlich überhaupt nicht frustrierend, weil ich auch meine Genugtuung und meine Motivation nicht nur aus dem Release eines Projektes oder eines Produktes nehme. Also ich nehme meine Motivation und meine Genugtuung und meine Freude an der Arbeit, die passieren tagtäglich, wenn ich mit unserem Team und mit den Leuten gemeinsam arbeite. Und es überwiegen für mich dann vom AAA-Aspekt einfach mehr diese Aspekte von einer großen Produktion, von einer Produktion, wo wirklich Qualität eine riesengroße Rolle spielt, in einer Produktion, wo weltweit Leute involviert sind, die koordinieren müssen, die miteinander reden müssen. Also diese ganze Komplexität, die mit der Produktion eines AAA-Spiels einhergehen, die überwiegen für mich den vielleicht etwas frustrierenden Aspekt von der Länge der Produktion.
Jetzt hat man von AAA-Produktionen, von Studios immer diese Horrorgeschichten im Kopf mit, da wird nur gecrunched und die Leute werden ausgebrannt. Und das Gegenbeispiel ist dann so diese skandinavische Arbeitswelt, wo alle irgendwie die 30-Stunden-Woche haben und halbtags noch die Kinder betreuen und alles paritätisch ist und überhaupt die tolle neue Arbeitswelt. Wo ist da IO Interactive angesiedelt, beziehungsweise was hältst du denn von diesem Crunch-Vorteil, was halt manchmal leider so nach außen dringt? Ist das auch was, was du sagst, das habe ich noch nie erlebt, oder gehört das einfach dazu aus deiner Sicht auch zur Spielentwicklung?
IO Interactive ist die tolle neue Arbeitswelt, natürlich. Ich sehe persönlich wirklich so, aber zum Thema Crunch, ich nehme mal an, deine Frage zielt jetzt eher in diese Richtung ab. Also wir gehen das wirklich, glaube ich, sehr, sehr ernst an, dieses Thema Crunch. Ich glaube mittlerweile nicht nur wir als IO Interactive, sondern mittlerweile auch die gesamte Industrie. Ich glaube, die Industrie ist sehr gereift diesbezüglich in den letzten Jahren. Was jetzt aber nicht heißen soll, dass es Crunch nicht gibt, weil, also ich glaube, Crunch wird es in einer Art und Weise immer geben, nur hat er auch über die letzten Jahre hinweg einen sehr negativen Beigeschmack gekriegt, weil es gibt wirklich diese sehr, sehr langen Crunch-Perioden in einigen Studios, wirklich nicht bei uns, muss ich betonen. Und das ist dann schon einfach ein Thema, wo es auch für Leute in den persönlichen Bereich reingeht, wo Leute ausgebrannt werden, wo wirklich teilweise ganze Familien in die Brüche gehen. Und ein Thema, was man genau so einfach unglaublich ernst nehmen muss. Wenn ich aber allerdings sage, dass es Crunch immer geben wird, dann muss ich auch sozusagen meine persönliche Einstellung zu einer kurzen Phase von Crunch, muss ich sagen, da kann man auch sehr viele positive Aspekte daraus ziehen. Vor allem, wenn man das Ganze so angeht, dass Crunch nicht immer was ist, wo dann der Producer mit der Peitsche herumrennt und die Leute am Abend nicht heimgehen lässt. Crunch passiert auch sehr oft von den Leuten selbst ausgehend, von den Entwicklern selbst ausgehend, einfach weil sie hohe Anforderungen an sich selber haben und und das beste Produkt auf den Markt bringen wollen, was sie auf den Markt bringen wollen. Und es passieren teilweise die besten Dinge in einer unter Anführungszeichen Crunch-Periode. Also bei IO Interactive wirklich, ich habe schon viele Situationen gehabt, wo ich Leute bitten haben müssen, dass sie endlich heimgehen. Also es ist teilweise eher oft andersrum, wie man sich das so manchmal vorstellt.
Das ist tatsächlich witzig. Das habe ich auch schon mal gehört, dass mir das jemand so erzählt hat. Der war, ich glaube, nicht Producer, sondern der war irgendwie so im Human Resources Bereich tätig, und der hat gesagt, naja, so das ist Vorurteil, was man von Crunch hat, ist immer, dass da halt wirklich die Geschäftsführung dasteht und die Türen absperrt und sagt, so, solange das jetzt nicht gelöst ist oder das Spiel nicht fertig ist, lassen wir hier keinen raus, so ungefähr. Und er hat gesagt, aber in der Realität ist es manchmal witzigerweise sogar andersrum, dass halt die Leute dann abends irgendwie sich Pizza bestellen und da irgendwie noch eine Runde zocken, und dann hat irgendeiner eine Idee und dann sagen sie, oh, ey, das probieren wir jetzt mal aus, ob wir das vielleicht so einprogrammieren, ob das wir so lösen können oder wie das sich aufs Spiel auswirkt, und dann sitzen sie halt die halbe Nacht da, weil sie halt Spaß dran haben. Und der hat auch gesagt, gerade so arbeitsschutzrechtlich muss man halt teilweise da dann auch mal eingreifen und halt einfach sagen, so, hey, das könnt ihr gerne mal machen, da hat niemand was dagegen, wenn er mal so ein All-Nighter abzieht, aber dann geht halt auch vielleicht mal wieder am nächsten Tag nach Hause und schlaft euch halt mal bis mittags aus, weil die Fehlerquote, die ihr dann am nächsten Tag habt, die ist halt exponentiell hoch und ihr müsst dann da zu viel nacharbeiten, also dass durchaus auch die Unternehmensführung oder jetzt, wie du das so auch schilderst, die Producer dann so die eigenen Leute eben auch teilweise schützen müssen, aber es durchaus auch eine sehr fruchtbare Phase sein kann, weil die Leute halt dann Spaß dran haben, sich in so Probleme rein zu fuchsen, nenne ich es mal. Ne? Weißt du, was ich meine?
Absolut. Was ich da auch dazu sagen will, ist, man muss sich auch die Frage stellen, wann man wirklich das Wort Crunch hernimmt. Oft wird so, ja, Crunch sollte nicht passieren. Es ist im Endeffekt nur ein Zeichen der Fehlplanung. Einerseits ja, nur vergisst man dann auch den Aspekt, dass einfach jede Spieleproduktion und umso mehr jede AAA-Produktion einfach ein kreativer, ein iterativer Prozess ist, der gerade in frühen Projektphasen einfach, da ist man mit Dingen konfrontiert, die kann man nicht einfach vorhersehen und einfach planen. Das ist einfach ein unheimlich komplexes Konstrukt. Wenn es dann in den Crunch und diesen Developer-Crunch, wo die Leute dann Spaß haben, da wollte ich noch erwähnen, um wieder zurückzukommen auf Verantwortungen eines Producers, das ganz, ganz wichtig ist in dieser Phase, meiner Meinung nach. Und das ist einfach ganz, ganz klarzustellen, dass die Leute, die alle Experten in ihrem eigenen Bereich sind, die absolute Creme de la Creme für ihren einzelnen Bereich, einfach klipp und klar wissen, was ihr Ziel ist. Und ich glaube, das ist oft eine Ursache von sogenannten Crunch, dass es nicht klar definiert ist, was das Ziel ist. Wie gesagt, die Problematik dabei ist sehr oft herauszufinden, was dieses Ziel ist. Wegen besagten Constraints mit, dass Spiele zu produzieren einfach ein kreativer Prozess ist, wo das nicht immer ganz einfach ist.
Wie muss ich mir denn dann bei so I.O. so ein Team dann vorstellen? Also ist das total international? Also das heißt, da arbeitet der Jamaikaner neben der Französin, neben dem Italiener und Geschäftssprache ist sowieso Englisch. Oder merkt man schon noch so eine Art, ich sag mal, dänische Unternehmenskultur, Philosophie so?
Wir sind, ich weiß es jetzt, aktuell nicht mehr ganz genau, das letzte Mal, wo ich eine Zahl gesehen habe, wir sind 22 verschiedene Nationen im Team. Wie du sagst, die Firmensprache ist Englisch, was ein Mitgrund ist, warum ich selbst nach 11 Jahren immer noch nur sehr gebrochen Dänisch spreche, leider Gottes. Von der Firmenführung her, IO Interactive ist eine dänische Firma, eine skandinavische Firma, und ich würde schon sagen, das merkt man auch in diesen Bezügen, dass das einfach in der DNA von IO Interactive einfach ist, dass wir eine skandinavische Firma sind. Da habe ich auch damals selber gemerkt, vor 11 Jahren, wo ich zu IO gestoßen bin, es werden einfach so Sachen wie, ja, Work-Life-Balance ist unglaublich wichtig bei uns und wird unglaublich ernst genommen. Und es ist sowohl eine Firmenphilosophie als auch einfach eine kulturelle skandinavische Einstellung.
Also mir hat mal jemand das erzählt, weil da war ich bei den Division-Machern, jetzt nicht in Kopenhagen, sondern in Malmö, aber das ist ja wirklich nur ein Steinwurf über die Brücke rüber auf der anderen Seite in Schweden. Die haben halt tatsächlich auch gesagt, naja, Skandinavien ist halt ein sehr paritätisches Land, also das heißt, da ist es vollkommen normal, dass irgendwie Männer auch total viel in der Kindererziehung mitmachen und die Kinder dann irgendwie halbtags betreuen oder abholen aus dem Kindergarten und so, und deswegen ist es da überhaupt gar kein Thema, da sagt niemand, nee, das geht jetzt nicht, du kannst jetzt nicht irgendwie gehen nach einem halben Tag, wenn du deine Kinder abholen musst, das gehört da durchaus dazu, und das deckt sich ja in Anführungsstrichen eben auch mit deinen Schilderungen, dass halt so das Leben auch noch irgendwie eine Rolle spielt und deswegen wahrscheinlich auch so Crunch und das gar nicht so bei euch dann Thema ist, ne?
Na, absolut nicht, wie du genau sagst, das ist einfach die Herangehensweise, und wir sind da auch wieder beim Thema klare Zielsetzungen für Leute zu setzen und für jeden Einzelnen zu setzen und unter welchen Umständen oder wann genau diese Ziele erreicht werden, das spielt jetzt eigentlich nicht wirklich so die Rolle, solange klar ist, wie die Zielerwartung ist und bis wann wir planen, dieses Ziel zu erreichen. Ob dann jemand einfach mal auch früher weg muss, weil das Kind krank ist oder weil die Frau heute das Kind nicht aus dem Kindergarten abholen kann, das ist dann eigentlich alles nur nebensächlich, solange man sich jeden Tag in die Augen schauen kann und sagen, okay, wir sind on track. Wir sind on track, die vereinbarten Ziele zum vereinbarten Zeitpunkt zu erreichen. Alles drumherum ist unglaublich flexibel.
Kommst du denn selber privat noch eigentlich so viel zum Spielen oder sagst du, nee, weil ich bin den ganzen Tag mit Spielen beschäftigt oder mit einem Spiel, da habe ich jetzt leider so ein bisschen die Lust dran verloren?
Ich muss sagen, ich komme seit geraumer Zeit schon sehr, sehr wenig zum Spielen privat. Weniger aus einem Mangel an Interesse heraus, weil das ist natürlich noch da, sonst würde mich die Entwicklung eines Spiels wahrscheinlich nicht mehr so reizen, wie es tut. Es ist einfach mehr eine Zeitfrage bei mir.
Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, der irgendwie berufstätig ist oder halt auch in so einem Alter dann ist, wo dann halt einfach irgendwie auch Familie und andere soziale Sachen dann irgendwie eine wichtige Rolle spielen. Und dann geht es wahrscheinlich bei jedem zurück und es hat jetzt gar nichts damit zu tun, ob man dann auch Spiele entwickelt und nicht. Vielleicht mal so eine generelle Frage, weil du hast jetzt schon immer gesagt, ja, ich war hier und da und AAA und bist da rumgereist. Und wir hatten ja auch schon das Thema, dass du ja schon irgendwie bewusst war, dass du dazu aus Österreich weg musst. Jetzt, finde ich, tut sich da Deutschland und Österreich irgendwie beides nichts. Also sind jetzt beides nicht irgendwie tolle Standorte für Spieleentwicklung, obwohl ja eigentlich irgendwie Talent und Personal und alles da ist. Hast du irgendwie so eine Erklärung, warum es halt jetzt in Skandinavien zum Beispiel dann so Studios gibt, wie also Avalanche Software, IO, hier die Division-Macher haben wir schon angesprochen. Die Alan Wake-Macher, also da gibt es ja dann durchaus in Skandinavien auch welche. Und warum ist es denn in Deutschland, Österreich irgendwie nicht möglich, da langfristig irgendwie eine Studiokultur zu etablieren, die auf Weltniveau mitspielen kann?
Ich würde dir da ehrlich gesagt gar nicht so 100% zustimmen. Also ich würde sagen, es gibt sehr, sehr viel Talent und sehr, sehr viele sehr interessante Studios im deutschsprachigen Raum. Man nehme nur im AAA-Bereich noch gar nicht so lange Zeit Jäger. Ich würde sagen, in Skandinavien natürlich, aber in Dänemark gibt es jetzt auch nur ein AAA-Studio, wo jetzt IO das einzige AAA-Studio ist. Natürlich, Massive ist jetzt nur einen Steinwurf entfernt. Aber ich sehe da eigentlich gar nicht so riesengroße Unterschiede jetzt zwischen der Entwicklerlandschaft in Skandinavien und der Entwicklerlandschaft im deutschsprachigen Raum, muss ich sagen.
Ja, aber man muss es ja immer in Bezug zur Einwohnerzahl setzen. Also Schweden hat 9 Millionen, Dänemark habe ich jetzt gerade nicht griffbereit, die Einwohnerzahl, aber das wird jetzt auch nicht massiv viel mehr sein. Und da gibt es dann trotzdem welche und Deutschland ist halt mit 80 Millionen oder 83 Millionen oder wie viel es mittlerweile sind, deutlich dichter besiedelt, hat deutlich mehr Leute und im Vergleich dazu habe ich dann trotzdem irgendwie immer das Gefühl, da gibt es dann viel weniger.
Nein, ich verstehe schon, dass das Gefühl irgendwie da ist. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da noch nie so groß auf Erkundungsreise gegangen, warum das so sein wird. So ganz prinzipiell, wie gesagt, muss ich betonen, dass ich durchaus glaube, es gibt auch in Österreich und in Deutschland sehr, sehr interessante Studios, sehr, 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 sehr viele Studios, auch wenn man sich das ein bisschen näher anschaut, und eine sehr, sehr interessante Entwicklerszene mit ganz, ganz viel Talent. Eine Erklärung, die man vielleicht herziehen könnte, wenn man in den AAA-Bereich geht, ist Sprache, wo, wenn man jetzt natürlich International Talent aus Übersee zum Beispiel nach Europa holen will, dann glaube ich schon, dass es eine Rolle spielt, dass in einem Land wie Dänemark oder Schweden sich mal einfach auch gesellschaftlich locker mit Englisch über die Runden kommt. Wobei jetzt das in Österreich und Deutschland aus eigener Erfahrung nicht unbedingt behaupten könnte. Also so dieser Talentpool von AAA-Developern, die schon Erfahrung haben mit AAA-Development, das macht es sicher einfacher, Leute da nach Dänemark oder nach Schweden zu holen.
Ja, Sprache ist tatsächlich wahrscheinlich auch ein Faktor, gerade in Skandinavien, da bin ich auch immer jedes Mal überrascht, wenn ich da bin, wie gut da alle Englisch sprechen, und das geht wirklich von der Kellnerin im Lokal, die sofort auf Englisch umschwenkt, wenn man sagt, man versteht kein Schwedisch und dann auch noch fehlerfrei in einem perfekten Englisch dir die Menükarte übersetzen kann. Da glaube ich, möchte jetzt da der Innsbrucker Landgaststätte nicht zu nahe treten, aber ich glaube, da wäre das wahrscheinlich nicht so leicht möglich. Da würde man sich wahrscheinlich mit Englisch gerade so verständigen können und würde wahrscheinlich auch was Leckeres zum Essen bekommen, das will ich gar nicht bezweifeln, aber ich glaube nicht, dass das Englisch dann wahrscheinlich so flüssig sofort vorliegen würde. Interessante Karriere, die du da hingelegt hast. Ist das irgendwie was, wo du sagst, das will ich bis zum Ende meiner Arbeitskarriere machen? Oder sagst du auch irgendwann, ich möchte auch durchaus nochmal eine andere Branche ausprobieren. Ich möchte auch vielleicht auch mal wieder noch in ein anderes Land weiterziehen. Oder hast du dir da irgendwie über deine Zukunft schon mal so grob Gedanken gemacht?
Ich bin sehr glücklich mit dem, wo ich jetzt bin, wo ich jetzt stehe. Bin sehr glücklich bei IO Interactive. Ich freue mich auf die zukünftigen Projekte, die auf uns warten. Also momentan habe ich nicht das Bedürfnis, auch wieder in ein anderes Land. So diese in andere Länder ziehen, das beschränkt sich mittlerweile mehr auf Reisen privat, weniger beruflich, also mit beruflich in ein anderes Land zu ziehen. Das hat sich ein bisschen eingeschränkt. Bin sehr glücklich in Dänemark, sehr glücklich bei IO. Muss auch dazu sagen, andere Branche, ist ein bisschen verwandt mit was ich davor gesagt habe, so woraus ich auch meine Motivation und meine tägliche Genugtuung ziehe, hat sehr viel mit Menschen zu tun, hat sehr viel mit Prozessen zu tun, hat natürlich auch immer noch mit dem Produkt Videospiel zu tun, aber es ist nicht nur das Produkt Videospiel, das mich jeden Tag aufstehen lässt und lächelnd in die Arbeit radeln.
Wahrscheinlich kannst du jetzt aber auch deine Reiselust durchaus beruflich auch irgendwo so ein bisschen stillen, ne? Weil ich meine, IO Interactive ist eine Tochterfirma von Square Enix, deswegen ich vermute mal, dass du auch wahrscheinlich jetzt nicht jede Woche, aber doch vielleicht mal in nach Japan fliegen musst, um dort irgendwelche Meetings wahrzunehmen, dann wahrscheinlich sowas wie GDC und so, also durchaus eben auch Branchentermine oder Firmentermine dann irgendwie wahrnehmen musst und deswegen ja dann auch beruflich irgendwie unterwegs bist, ne?
Ja, das ist natürlich. Ich bin beruflich auch unterwegs, eben wie du sagst, wir sind Teil von Square Enix. Wir arbeiten mit externen Partnern zusammen, die verstreut sind in Europa und auf der Welt. Also da ist Reisen involviert. Wo auch noch Reisen involviert ist, ist, dass ich immer noch so einmal im Monat, im schlechtesten Fall alle 2 Monate auch zurück nach Hause, nach Innsbruck reise, wenn man das überhaupt Reisen nennen kann. Also ich bin durchaus immer noch einiges unterwegs.
Und was liegt's dran? Weil das führt mich gleich zu meiner letzten Frage, die ich eigentlich oft Leuten gerne stelle, die im Ausland arbeiten. Was denn das ist, was sie am meisten von ihrer Heimat vermissen? Weil das fördert immer sehr interessante Antworten oft zum Teil zutage.
Das ist der Tiroler Landgasthof, den du davor angesprochen hast.
Okay, ja.
Nein, das ist in diesem Fall natürlich hauptsächlich meine Familie. Wir haben davor über meinen Bruder geredet, der in Innsbruck ist. Meine Familie ist in Innsbruck. Ein großer Teil meines Freundeskreises ist immer noch in Tirol. Es ist mir sehr wichtig, da noch den Kontakt zu halten und die oft zu sehen. Und da liegt mir sehr viel daran. Und es ist natürlich immer wieder schön, einfach nach Innsbruck zu kommen. Und ja, der Tiroler Landgasthof, den besucht man wirklich von Zeit zu Zeit einfach mal gern. Und so einfach dieses Heimatgefühl, das, egal ob man jetzt 11 Jahre in Dänemark ist, Heimat bleibt Heimat.
Aber hat denn der Christoph da nicht irgendwie ein Einsehen und schickt dir in regelmäßigen Abständen irgendwelche Care-Pakete mit, also Fresspakete für den Exil-Tiroler, damit er in Dänemark zumindest was einigermaßen Gescheites noch zu essen bekommt?
Ja, sollte mir der Speck ausgehen, bevor ich wieder selber nach Innsbruck fliege, dann macht es der Christoph. Oder ja, wenn ihr neue Lederhose braucht oder so, das macht alles dann der Christoph und ich schicke mir das.
Okay, die Krachlederne ist nicht so gebräuchlich in Dänemark, dass man die da wahrscheinlich dann so einfach bekäme. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Gut, ja, finde ich sehr interessant. Ich werde jetzt auch mal tatsächlich dann so weiter im Auge behalten, was da alles bei I.O. noch passiert, weil ich finde es immer schon auch irgendwie manchmal so ein cooles Gefühl, wenn man dann irgendwie tatsächlich auch mal ein Spiel spielt und dann im Abspann irgendwie so einen Namen sieht von jemandem und sich dacht, ach Mensch, cool, ja, den kenne ich ja sogar. Oder ich weiß jetzt auch da, so kennen die Persönlichkeit Leute, die da hinter diesem Spiel stehen. Und das ist halt für mich jetzt nicht nur eine anonyme Credits-Liste, sondern kenne da so Leute und finde ich eine sehr interessante Geschichte. Deswegen dir vielen Dank und dir auch gleich doppelten Dank nochmal, weil du hast uns nämlich noch was mitgebracht. Wir kommen jetzt noch zu einem kleinen Gewinnspiel am Ende. Du hast uns nämlich von dem bisher letzten Spiel, also nicht das letzte, um Gottes Willen, sondern das jüngste Spiel, sage ich mal so, von IO Interactive, von dem Hitman. Da hast du uns drei Codes mitgebracht, jeweils einen für PC, Xbox One und PS4, also die drei Plattformen, für die es erschienen ist. Und die verlosen wir natürlich unter den Hörern. Wir haben da ja auch einen Podcast, also mehrere zu dem Spiel gemacht, weil es ja in so Episodenform erschienen ist und wir über die unterschiedlichen Episoden gesprochen haben. Das war übrigens auch vielleicht an der Stelle ganz kurz ein Einwurf noch, wie wir da irgendwie drauf gekommen sind, weil mich dein Bruder ganz hinterhältig, möchte ich geradezu sagen, dazu ausgefragt hat, wie ich das denn fand, das letzte Hitman, und welche Episode mir da so am besten gefallen hat. Und da war ich ohne zu zögern mit Sapienza dabei, dass das auf jeden Fall das absolute Highlight war. Und die anderen waren auch gut, aber ich finde, Sapienza war das Beste in dieser Season. Und das war auf jeden Fall, was er dann erfragt hat und danach dann erst erzählt hat, dass er das ja mehr oder weniger für dich gefragt hat, weil er es immer ganz interessant findet, was Leute dann so sagen. Gut, also wenn ihr den Code gewinnen wollt, da ist dann natürlich die komplette Season mit dabei, unter anderem auch das gerade angesprochene Sapienza, dann schreibt einfach einen Kommentar im Blog unter diese Podcast-Folge und einfach dazu schreiben, vielleicht so was Lustiges oder sowas. Schreibt doch einfach mal, was ist euer witzigstes Erlebnis in einem Stealth-Spiel? Das kann jetzt auch gerne eins der Hitman-Spiele sein, wo irgendwas Lustiges passiert ist. Vielleicht habt ihr da irgendeine lustige Geschichte. Schreibt es dazu. Schreibt auch dazu, für welche Plattform wir gegebenenfalls den Key verschicken sollen. Wir losen es natürlich aus, aber vielleicht kann man es ja dann, wenn man es auslost, in Anführungsstrichen so verteilen, dass die Leute zumindest ihre präferierte Plattform bekommen. Und da würde ich sagen, ab Ausstrahlung dieses Podcasts ist da eine Woche für Zeit. Und dann ziehen wir drei Gewinner, die dann jeweils einen Code bekommen. Deswegen dir nochmal vielen Dank für die drei Codes. Ich glaube, da werden sich die Hörer freuen. Und dir auch nochmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Grüße nach Dänemark und Grüße nach Tirol.
Ich sage herzlichen Dank für die Einladung. Und ja, den Gewinnern viel Spaß mit Season 1. Und ich würde mich jederzeit über Feedback sehr freuen, natürlich.
Genau, absolut. Also das heißt dann auch in die Kommentare im Podcast, wenn da jemand nochmal Fragen hat oder irgendwas anmerken möchte, dann auch immer Kommentare schreiben. Oder falls du bei Discord aktiv bist, kannst du dich auch bei uns auf dem Server anmelden. Oder die Leute sollen es einfach alles deinem Bruder schicken, @Trullus im Discord. Der leitet es dann alles weiter. Sammelt das Feedback dann vom Discord und leitet es an dich weiter.
Also der letzte Punkt, das finde ich jetzt die absolut beste Idee, muss ich sagen.
So machen wir das. Wunderbar, alles klar. Dann dir vielen Dank und ciao, ciao.
Danke, ciao.